Dopo l'esordio del 2009 alle elezioni per il Parlamento europeo con due eurodeputati eletti in Svezia e il recente successo per l'elezione della città-stato di Berlino con il 9% dei suffragi ottenuti e 15 deputati eletti, l'Italia è il 61esimo paese al mondo su quale sventola la bandiera del partito pirata.
Ich sitze hier mit Carlo von links. Hallo.
Hallöchen.
Wer bist du überhaupt?
Oh Mann, wer bin ich eigentlich? Ich bin so einer, der eigentlich auch aus dem Internet gekrochen ist.
Genau. Hast du nicht mal irgendwie vor Urzeiten so Sachen im Internet gemacht wie Homepages?
Ja, richtig. Da jemand, der das noch kennt.
Ja, habe ich immer noch eine Adresse.
Das war im düsteren Jahre 94 und... Mhm. Inzwischen ist halt klar, es war der erste Weiterleitungsdienst des Internet. Also genau. Heutzutage haben die ja kürzere Namen, nennen sich Bitly oder noch weniger.
Mhm.
Und homepages.de war der erste, war etwas lang vom Namen her. Ja,
das
aber
war
die
home.pages.de,
ja, entschuldigt, ja, das.
Ich hab sogar noch
du warst T-Shirt. Drin, wie geil.
Es gibt ein T-Shirt,
auf dem die Adresse draufsteht.
Oh, krass.
Ja,
das will ich mal bei Gelegenheit anziehen, aber das geht ja nicht mehr. Da kommt man ja nirgendwo mehr an.
Naja, nee, das können wir fixen. Das
Ach,
Ding läuft immer noch.
Ach, das läuft noch?
Das läuft immer noch. Aber da das in einem mal schnell gestrickten Perl geschrieben war, habe ich das dann einfach nicht, mir nicht den Hut angezogen, das dann sicher zu machen, sondern habe es einfach irgendwann das Editing abgeschaltet. Sprich, wenn jemand die Adresse korrigieren will, muss er dann einfach bei mir in den Chat reinkommen und mir persönlich nachweisen. Also es passiert so selten, dass es eigentlich schon Kultcharakter hat, wenn da so jemand kommt und meint, meine alte Adresse müsste mal wieder repariert werden.
Ja, müsste ich mal machen. Da müsst ihr das wieder umleiten und auf eine richtige Homepage.
Genau,
da. Dann weißt du, was da damals für eine Seite kam.
Irgendeine Uni oder so?
Nee.
Was hattest du denn da drin?
Meine private Homepage.
Wo war die denn?
Wo war die wohl? Als homepages.de war, hatten wir doch alle unsere Homepages bei welchem Anbieter?
Bei CompuServe, bei T-Online? Ich weiß es nicht. Ich war damals in der Uni-Welt.
Ganz warm. Außerhalb der Uni-Welt.
Außerhalb der Uni-Welt. Was gab's da noch?
Also wenn ich sage, wird es dir sofort einfallen.
Ja, fällt mir gerade
nicht. Alle, die das kennen, werden so einen leichten Schockanfall kriegen.
GeoCities
genau.
Oder so? Ja!
So einen Schockanfall kriegen, weil das diese blinkenden Seiten waren.
GeoCities, ja, hardcore.
Ah, GeoCities. GeoCities, also das war damals so der letzte.
Ja, ich hatte diesen Dienst gemacht, weil diese Universitätsadressen ja so spießigerweise lang waren.
Genau.
www.fachschafts der Dingsterbumster Fakultät.uni so und so jwd.de/ und dann weiter und noch ein Unterverzeichnis und dann Studenten/ und dann Username. So.
Ja, genau.
Und sowas sollte man dann irgendwie unters Volk bringen, so eine Adresse.
Ja, ja.
Das
diese
war halt
GeoCities-Seiten waren unmöglich, weil dann kam erstmal diese lange GeoCities-Yahoo-Adresse und dann kam irgendwie so eine kryptische achtstellige Zahl oder sowas komisches. Das war dann der Account Identifier. Und dann hatte man halt irgendwie noch so eine Subseite. Also nee, das war irgendwie alles unerträglich. Das war einfach, konnte man auf T-Shirts drucken und dann wusste jeder, wo man es erreichen war. Weil heute wird niemand mehr mit dem T-Shirt mit seiner Website-Adresse durch die Gegend laufen. Aber damals war das irgendwie so der letzte Schrei. Da war man irgendwie ganz cool, weil man eine Website hatte. Bei homepages.de.
Sehr geil.
So, aber das ist eigentlich gar nicht das heutige Thema. Wir wollen heute über die italienische Piratenpartei sprechen. Jetzt sag mal, was hast du denn mit denen zu tun?
Ja, ich bin in Italien aufgewachsen und zunächst hatte ich eigentlich gar nichts mit denen zu tun, habe mich gar nicht dafür interessiert. Ich bin 2009 einfach zu den Berliner Piraten gestoßen. Das geschah, weil ich, ich hatte bei der FSA davor einen kleinen Piratenstand gesehen und dachte mir, oh mein Gott, die spinnen ja, die machen eine Partei. Ich dachte mir, was ist denn das für ein Unsinn?
Ja.
Und als ich dann bei den nächsten EU-Wahlen 2009 den Zettel vor mir hatte, sah ich die Piraten auf dem Zettel.
Ja.
Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Die haben es geschafft, die haben es gebacken gekriegt, auf dem Zettel zu sein. Das hat mich so beeindruckt. Ich konnte auf keinen Fall mein Kreuzchen woanders machen.
Ja.
Obwohl ich keinen einzigen Piraten kannte, war mir klar, das sind unsere Leute, das ist unser Ding. So. Und da hat es mir dann auch Klick gemacht. Ja, okay, also wenn wir da echt eine Chance haben, dann ist das einfach viel sinnvoller als die ganze NGO-Arbeit, die wir davor gemacht haben.
Ja.
Und das, so hat sich es ja dann auch herausgestellt. Ja, das wird zwar nicht immer zugegeben und geäußert, aber es ist halt so, die NGOs können auch viel besser arbeiten, seit es eine Partei gibt, die den anderen Parteien Ärger macht. So.
Ja, das ist der Punkt. Also ich glaube auch, dass die NGO-Arbeit sehr wichtig ist und vielleicht auch am Ende viel schneller viel mehr erreicht, nur es braucht einen Katalysator. Es reicht halt nicht aus, einfach nur NGO-Arbeit zu machen, sondern man braucht einen Katalysator und dieser Katalysator ist halt tatsächlich die Piratenpartei. Dadurch bekommen die anderen Parteien Angst und hören dann plötzlich auf die NGOs beziehungsweise suchen sogar das Gespräch mit den NGOs. Das ist ja das Erstaunliche. Also es gibt ja immer dann, sagen, ja, ohne den Chaos Computer Club hätte es nicht. Oder ohne die Piratenpartei hätte es nicht. Aber es stimmt ja gar nicht. Es ist ja tatsächlich, dass dadurch, dass es die Piratenpartei gibt, eben auch mehr Leute den Chaos Computer Club ansprechen. Einfach weil, naja, die sind jetzt in Zugzwang.
Ja.
Weil da tut's weh. Und dann, ja. Also von daher ist das schon eine sehr günstige Konstellation. Deshalb glaube ich auch, dass das auf jeden Fall auch so richtig ist, diese beiden Formen des Aktivismus da zu haben.
Ja, und dann bin ich über eine ganz andere Schiene bei den Piraten gelandet, nämlich weil manche Piraten mich schon kannten als Veranstalter von Partys in Berlin. Und deshalb bin ich dann allen Ernstes wegen der PiratCom, wegen dieser großen Party, die wir in der Maria gemacht haben, bin ich zu den Piraten gestoßen, habe mich auch erst nach dieser Party dann bin erst Mitglied geworden, also ich war noch auch so einer, der von außen erstmal so ein bisschen mitmacht und der Sache noch nicht so ganz traut, ne? Also dieses Pattern wiederholt sich. Und und als das dann gelaufen ist, war ich dann erstmal dabei und so. Und dann haben wir 2011 nichts Unwichtiges geleistet. Und danach habe ich mich dann erkundigt, als dann Berlusconi abgetreten ist, wenige Monate nach dem Wahlerfolg in Berlin, habe ich mal so die Mailinglisten ausgekundschaftet der italienischen Piraten und bin da mal rauf und habe mal Hallo gesagt und Leute, es könnte ja demnächst dann Wahlen geben, seid ihr bereit, wie sieht's aus? Und die so, ja, ganz gut gelaunt, ja klar, kein Problem, wir sind dabei und eigentlich waren das 15 Hansel und also ich bin dann zu deren nächsten Vollversammlung gegangen und da waren es halt 15 Leute, die Vollversammlung der Bundesparteitag sozusagen.
Da kommen wir gleich noch drauf, ich habe da auch ganz viele Fragen, weil du schon Berlusconi genannt hast und da gibt es dann auch Beppe Grillo und so, da müssen wir überall drüber sprechen. Aber bevor wir jetzt auf das eigentliche Thema kommen, noch kurz, damit die Leute auch wissen, wo wir sind, weil das auch was mit der ganzen Sache zu tun haben. Wir sitzen nämlich im Shackspace, im Stuttgarter Hackerspace, wo gerade das Easter Hack stattfindet. Der Shackspace ist ja auch so in diesem Gesamtpaket der Entwicklung eben entstanden. Und dann haben wir noch schönen Wein hier, den uns der Macher vom Prison Camp wieder die Ohr macht. 17. 18. Mai in Stuttgart.
Ach so, ein Sponsoring ist das. Ja, das ist geschickt, Sponsoring, geschickt. Ja. Ja, ich muss sagen, der ist sehr lecker. Der schmeckt so ein bisschen fast wie ein Federweißer, aber ein bisschen alkoholischer.
Ja, ein sehr schöner Wein. Ein weißer Trollinger. Hat man auch selten. Und von daher mache ich jetzt natürlich auch ganz uneigennützig. Dazu bin ich gar nicht aufgefordert worden. Aber wie das halt ist mit den Sponsoren, da macht man ganz uneigennützig.
Naja, also Prism Camp muss sein, ist eine wichtige Sache. Ich hoffe, dass ich es irgendwie hinkriege, dass wir da auch vertreten sind mit unserem Projekt. Weil You Broke the Internet handelt ja genau davon.
Ja, das müssen wir auch noch erwähnen. Du machst eben auch dieses Projekt You Broke the Internet. Vielleicht kannst du das auch mal kurz vorstellen.
Ja, also eigentlich so müsste man, es ist zu viel, also für You Broke müsste man einen Podcast für sich machen, weil das ist inzwischen auch schon ein großes Ding.
Aber
es ist auf jeden Fall, dass Klaus von der Wacholland-Stiftung meinte, wir müssen unbedingt beim Easter Hack unbedingt allen CCC-Leuten erzählen, was wir so machen. Und ich dachte mir, wieso? Wir haben doch schon die Workshop-Reihe auf dem Kongress gemacht und wir hatten doch schon vor 2 Jahren Secure Share auf dem Kongress vorgestellt. Braucht es das wirklich? Und siehe da, es hat es das wirklich gebraucht. Der, der, das, Das Zimmer war voll, die Leute hatten Fragen, die Leute waren interessiert und haben sich das wirklich reingezogen. Das war sehr produktiv. Und ja, You Broke the Internet ist yet another netzpolitische Initiative, als gäbe es noch nicht genug. Aber dadurch, dass wir den Anspruch höher gestellt haben, gesagt haben, nee, also Transaktionsdaten oder sogenannte, wie die NSA gerne sagt, Metadaten, damit es harmloser klingt, zu exponieren und zugänglich zu machen, ist vollkommen inakzeptabel. Ja. Und wir müssen von all den Architekturen weg, die architekturbedingt uns es unmöglich machen, unseren sozialen Graphen zu schützen, wer mit wem kommuniziert. Ja. Also Verschlüsselung allein ist nicht genug.
Ja.
Wir müssen weg von der Federation-Architektur. Das heißt, wir können sowohl E-Mail als Jabber als Diaspora und so in die Tonne treten. Wir brauchen Technologien, die eine Kombination aus Peer-to-Peer und Onion Routing in der Art machen. Und die ist ja inzwischen auch schon über 10 Jahre alt. Da gibt es viel Forschung und definierte Forschung und da gibt es halt gemeinsame erarbeitete Grundlagen. Und You Broke the Internet hat da ein bisschen die Leute zusammengetrommelt beim letzten Kongress und die Projekte und sie mal miteinander auf Panels gesetzt und sie mal miteinander streiten lassen, warum sie gewisse Sachen anders unterschiedlich machen und ihre Projekte mal so richtig schön ordentlich vorstellen, weil einige von diesen Leuten saßen bisher in kleinen Kammern und haben das eigentlich kaum mit anderen geteilt und so. Und das war mal gut, da so einen Austausch zu haben. Und juhu, seit gestern sind diese Videos auf dem CCC Media Server und sie sind von uns aus auf der Website verlinkt. Man kann sich mal die ganzen Workshops und Sessions reinpfeifen.
Super, das wird jetzt mal empfohlen. Und wir machen dann nochmal bei Gelegenheit einen Podcast über You Broke the Internet, weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Aber jetzt erstmal italienische Piraten. Nehmen wir mal die... Oder fangen wir mal an. Also warst jetzt bei denen, das sind also irgendwie 15 Hanseln, vielleicht inzwischen ja auch ein paar mehr, weiß es nicht.
Ja, also es ist ja einiges seither passiert. Ja. Also das war diese Versammlung, bei der die von sich aus gesagt hatten, das geht so nicht weiter, wir wollen alles anders machen. Und sie fanden Liquid Feedback so toll, dass sie von sich aus vorgeschlagen haben, wir schaffen den Vorstand ab. Und schreiben eine Satzung, bei der die ständige Mitgliederversammlung, die Assemblea Permanente, das entscheidende Gremium ist und einen Vorstand gibt es einfach gar nicht.
Ja, also das finde ich, kann man so machen.
Das war drastisch, das war radikal, das war ein bisschen auch blauäugig, weil manche Sachen klappen halt nicht ganz so einfach.
Ja.
Aber es geht auch und wir sind da eigentlich relativ weit gekommen und wir haben halt andere Probleme gehabt in manchen Hinsichten und manchen Hinsichten nicht.
Nun muss man jetzt auch die spezifische italienische Situation sehen. Da hat man natürlich auch keine Lust auf so einen Vorstand, denn es gibt ja andere Parteien in Italien, die halt, wo halt tatsächlich sehr viel Top-Down ist.
Ja.
Also selbst in der alternativen Szene. Ja, auf der einen Seite jetzt als Nicht-Alternative und als gewisse Gefahr auch den populistischen Berlusconi, wo aber letztlich auch alles von Berlusconi selber abhängig ist. Ja, also die Partei ist halt sozusagen seine Partei. Und dann haben wir aber in der alternativen Szene das ja auch. Ich meine, Beppe Grillo, vielleicht kannst du uns da noch was dazu sagen, ist aber auch jemand, ich meine, die Bewegung heißt ja dann auch Grillini, die Leute heißen Grillini, also die Grillo-Anhänger. Na, das ist
eher so der Spitzname, den die Außenseiter haben. Die Leute selbst wollen gar nicht so genannt werden.
Ah, ja. Ja gut, ich meine, die Leute selbst haben vielleicht auch nicht so viel dafür.
Die sind eigentlich so top-down, genau.
Aber es ist schon so
top-down. Es ist halt leider doch so, auch wenn sie es immer wegschieben.
Ja. Also vielleicht kannst du kurz erklären,
Ich kann das mal erklären. Also formell, die Partei von Beppe Grillo existiert, technisch. Sie hat aber nur 3 Mitglieder. Diese Partei besteht aus Beppe Grillo, seinem Neffen, glaube ich, und seinem... das ist der Steuerberater, genau.
Ja, Steuerberater.
Ich meine, das ist doch... Da weiß man, da findet Demokratie statt, wenn eine Partei aus 3 Personen besteht. Und diese 3 Personen, die sind also, die sind die Vollversammlung und die sind der Vorstand und was auch immer sie alles sein wollen.
Da hat man es natürlich leicht.
Ne? Das ist doch praktisch. Und
das nächste Projekt, wenn ich mal wieder mit einer Partei was mache, dann...
dann mit einer Dreikopfpartei. Das ist absolut empfehlenswert. Und sonst hat diese Partei halt eben eine Firma beauftragt, die den Fanclub managt. Und technisch ist die gesamte Basis nur ein Fanclub des Herrn Beppe Grillo.
Ja.
Und dass die dann auf regionaler Ebene und in einzelnen Städten demokratische Strukturen aufgebaut haben, das ist deren Privatspaß. Mhm. Auf nationaler Ebene gilt diese Struktur.
Mhm.
Und das wird halt wenig kommuniziert. Man tut immer so, als sei man total demokratisch. Und man kann ja auf der Website von Beppe Grillo ganz oft irgendwelche Abstimmungen machen. Komisch nur, dass diese Abstimmungen überhaupt nicht transparent sind, mit irgendwelcher proprietärer Software von der Firma gebastelt werden. Und man muss natürlich den Abstimmungen vertrauen, dass die auch tatsächlich das rausgeben, was da...
Ja.
Ne? Also abenteuerlich, total abenteuerlich, was für Sachen möglich sind.
Ja.
Und da hat Italien...
Ich meine, das sollte man sich auch anschauen, weil ja auch hier immer wieder Leute sagen, ja, wir machen das mit den Online-Abstimmungen, ach, Wahlcomputer, was soll's, wir machen das einfach. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Das ist eben der Punkt. Also entweder eine Abstimmung ist überprüfbar, dann aber richtig, oder sie ist eben nicht überprüfbar und dann weiß man schon, da wird wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie manipuliert bin, dann wird sich am Ende nicht dran gehalten. Ne? Also, es bringt nichts.
Ja, Italien hat es seinerzeit verpasst, sich ein Parteiengesetz zu geben.
Ja.
Und das... hat Italien in den letzten Jahrzehnten sehr wehgetan. Schon Berlusconi hat eine Partei gemacht, die technisch durch eine Firma gemanagt und organisiert wurde. Also Forza Italia war eigentlich eine Firma und keine Partei.
Genau. Ja, ja.
Und solche Sachen sind in Deutschland einfach gar nicht machbar.
Zum Glück.
Zum Glück. Ne? Und das jetzt endlich, wo mal wieder eine Partei an der Regierung ist, ist jetzt in Diskussion, dass man das mal nachholt und ein Parteiengesetz einführt. Leider die letzten Vorschläge in der Richtung würden so sein, dass dann auch die Piratenpartei nachbessern muss.
Ja.
Also die Vorstandpflicht ist da doch irgendwie drinnen.
Mhm.
Es gab frühere Versionen, die waren noch kompatibel mit der Struktur der Piratenpartei.
Ja.
Die waren nicht so hart, sondern halt ausreichend, um diese Extremfälle zu handhaben.
Ja. Ich denke, man könnte schon mit einem Vorstand auch leben, aber leider passiert dann immer sowas wie auch in Deutschland, dass es dann irgendwie so einen Vorstandsfetisch gibt. Ne? Dass halt sobald da irgendwie der Vorstand nicht so ist, wie alle das wollen, dann wird halt der Ruf nach Neuwahlen laut, obwohl der sowieso jedes Jahr gewählt wird. Also ich würde sagen, gut, von mir aus ein Vorstand, den wählt man aber nur alle paar Jahre und er hat eh nichts zu sagen. Dann ist es auch gut. Aber das ist
halt, ja.
Leider wird das ja immer anders gesehen. In Deutschland wird ja erst alle halbe Jahre ein Vorstand gewählt, der etwas zu nichts zu sagen hat.
Das löst das Problem leider gar nicht. Das
hängt daran auf. Und das ist einfach auch so eine Art Beschäftigungstherapie. Und deshalb würde ich auch gern weg von dieser Überbewertung des Vorstands. Von daher finde ich das italienische Modell auf jeden Fall gut. Also kann man mal drüber nachdenken.
Jo.
Ja, gut, jetzt berichte mal weiter. Also es gibt halt, die haben sich halt entschieden, keinen Vorstand zu haben. Und wie hat sich das jetzt nun, was ist dann passiert?
Ja, das hat zunächst, rein praktisch, wenn man keinen Vorstand hat, entstehen dann so ein paar Effekte, dass halt keiner zuständig ist. Kennen wir von den deutschen Piraten im Prinzip auch manchmal. Also bei den italienischen Piraten machen halt viele Leute einfach, was sie wollen.
Ja.
Das haben wir inzwischen hier auch. Also das hat noch funktioniert bis in den Berliner Wahlkampf hinein, dass die Leute sich zusammengerissen haben und tatsächlich einen gemeinsamen Konsens respektiert haben.
Ja.
Aber diese Demut oder Respekt ist irgendwie danach flöten gegangen und seitdem sind wir jetzt schon im dritten Jahr, in dem jeder tut, was er Bock hat und nur selten irgendein Vorstand durchgreift und die Leute zurückpfeift, wenn sie der Partei schädigen, obwohl das eigentlich dauernd passiert. Ich meine, jeder Tweet, der irgendwie blöd daherkommt, ist eigentlich schon eine Parteischädigung.
Ja, naja gut, aber damit muss man halt leben, dass halt solche Tweets daherkommen. Nur,
nee, muss man nicht zwingen, das kann man sich alles überlegen, aber gut, da kommen wir jetzt in ein extra Thema, wir das jetzt vertiefen.
Ja.
Das.
Gut, aber jetzt, wie ist denn, also was ich erstmal wissen wollte, du hattest am Anfang gesagt, da waren 15 Leute, Dann gab es diese Struktur mit Liquid Feedback. Wie sieht es denn jetzt aus? Also was hat sich denn da entwickelt? Also es sind ja nicht nur noch 15 Leute, es sind ja noch, es muss doch mehr passiert sein.
Ja, also in der Zeit, in der es tolle Schlagzeilen aus Deutschland hagelte, wurden wir natürlich auch immer wieder reingeholt. Also besonders ich war erstmal der Katalysator, weil die Zeitungen und die Fernsehsender wollten deutsche Piraten eigentlich interviewen. Die haben sich für die Vorstellung, dass es italienische Piraten gäbe, war ihnen halt erstmal vollkommen fremd und vollkommen egal.
Ja.
Und dann war das einfach wahnsinnig praktisch, dass es da einen gibt, der Italienisch spricht.
Ja.
Ganz banal.
Mhm.
Und das gab mir die Gelegenheit, da immer wieder die italienischen Piraten zu positionieren.
Mhm.
Ich habe dann halt immer, wenn sie mir Fragen gestellt haben, die nicht so wahnsinnig direkt auf die deutschen Piraten zielten, habe ich dann einfach von den italienischen Piraten erzählt und habe da so quasi den Medien reingerieben, dass es das Projekt schon längst auch im eigenen Land gibt.
Ja, und das muss ja einen Effekt haben.
Und das hat Wirkung gehabt, dass wir dann von den Dutzend Leuten, die wir waren, gewachsen sind auf um die 500 herum. Das ist immer noch lachhaft im Vergleich zu Deutschland, aber immerhin. Also wir waren ordentlich in den Hundertschaften und ja, und nachdem das dann mit den Piraten wieder da niederging und nachdem auch wir gewisse Probleme hatten, die unsere 500 Leute so mitbekommen haben, haben die sich auch wieder ausgeklinkt, haben nicht nochmal den Jahresbeitrag erneuert und somit sind sie auch wieder weg.
Mhm.
Und wir sind jetzt wieder irgendwo bei 80 oder so.
Mhm.
Das ist ein bisschen schade.
Ja, ist ein bisschen schade, das stimmt, aber es ist ja schon auch immer noch ein Zuwachs da. Man muss ja immer den Nettozuwachs sehen. Und da sind ja doch wenig Jahre vergangen. Naja, doch. Also ich finde, das wird...
Ich fände es toll gefunden, wenn wir den richtigen Weg eingeschlagen hätten, der die Leute so überzeugt, dass sie deshalb nicht abspringen, nur weil es in Deutschland jetzt gerade kriselt oder so.
Okay,
oder
das ist richtig,
und
ja.
Wir haben halt einen ganzen Stapel an Sachen, die nicht gut gelaufen sind.
Mhm.
Und die... bereiten wir jetzt gerade auf, das ist so die aktuelle Sache, dass jetzt endlich, wir nutzen die Flaute, wir nutzen die Abwesenheit von den Leuten, die uns teilweise auch mit Absicht gestört hatten.
Mhm.
Wir hatten Störer, wir hatten Leute, die versucht haben, Karriere zu machen und so weiter. Also die klassischen Probleme hatten wir auch. Und die sind jetzt erstmal weg, weil wir sind ja niemand mehr.
Mhm.
Und deshalb ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um die Satzung nochmal durchzugehen und zu überlegen, wie können wir das denn so machen, dass es resistenter ist gegen Attacken und dass es Leute nicht demotiviert, die dabei sind.
Ja.
Ja, damit die auch alle dranbleiben, selbst wenn sie mal eine Zeit lang weniger machen, egal. Oder ich meine, die Mehrheit der Leute will ja einfach nur ab und zu was hören, dass wir Fortschritte machen und gibt uns Geld und fertig.
Ja.
Und das muss man respektieren. Das ist so etwas, was die italienischen Piraten überhaupt nicht einsehen. Wie? Wir können sie nicht jeden Tag dazu spammen mit unseren persönlichen Anliegen? Nein! Also da gibt es doch ganz kuriose Verständnisprobleme.
Naja, aber so anders ist das nicht. In Deutschland ist es auch so. Gerade wenn du auf Twitter schaust, da glauben auch die Leute, also viele Piraten, dass es jetzt nur an ihnen liegt, dass sie jetzt unbedingt ihre Spezialvorstellung jetzt mal auf Twitter propagieren müssen und dann eben auch, Das hat man immer wieder, eigentlich noch mehr auf Mumble oder so. Und da gibt es dann auch Leute, die dann ihre Spezialinteressen da vor allen Dingen diskutieren wollen und nicht unbedingt über das Thema, was gerade wirklich anliegt.
Ja gut, das ist menschlich, aber auf Mumble machen sie das so viel Schaden im Vergleich zu Twitter? Ich weiß nicht. Also
nee, machen sie nicht, weil das nicht so wahrgenommen wird öffentlich und weil es in Mumble natürlich auch tatsächlich in den verschiedenen Chaträumen sich abspielt und deshalb eben auch sozusagen unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit. Das ist natürlich nochmal ein großer Vorteil von Mumble. Aber auch als die großen Diskussionen waren, gerade im Zusammenhang mit den verschiedenen Gates Anfang des Jahres, da gab es ja diese Mumble-Sitzungen mit mehreren hundert Teilnehmern. Und da war es auch so, dass oft Leute so ihre Sicht der Dinge dann da nur breitgetreten haben und nicht wirklich diskussionswillig waren. Das ist auch nochmal ein Problem von Mumble. Denke ich, dass also manchmal klappt das mit der Diskussion, aber das muss nicht klappen. Das muss nicht klappen, vor allen Dingen, wenn dann wieder jemand dazwischen funkt und ein anderes Thema in den Vordergrund rückt. Und dann ist, also ich habe das mit den großen Diskussionen, ich habe mich da mal zwischendurch immer mal eingeschaltet. Wir hatten das mal abends auch am Piratenstammtisch laufen. Und ich fand es dann wirklich ermüdend. Wir sind dann natürlich auch beim Piratenstammtisch dann wieder abgekommen.
Ja, vielleicht braucht es da auch halt Versammlungsleitung. Ne? Das hatten wir ja, eigentlich ja meistens. Ne?
Ja, ja, gibt es auch.
Aber deshalb driftet das dann trotzdem weg. Ja.
Da kann der Versammlungsleiter auch nicht immer was machen. Denn ich meine, der sorgt dafür, dass die Redeliste abgearbeitet wird. Und wenn der Redeliste dann plötzlich jemand ganz andere Dinge bringt oder Diskussionspunkte, die schon mal diskutiert wurden, und dann der Nächste auf der Redeliste dann darauf anspringt, dann ist die Diskussion halt schon wieder, ja, zumindest
woanders.
Ja, ja, ja. Zumindest geht es dann
nicht weiter. Man muss sich mehr trauen, einzugreifen. Ne? Ja. Das ist etwas, es gibt zu wenig Mut, einzugreifen und Sachen zurechtzustutzen, zu sagen, ja, das ist jetzt aber off-topic und ich bitte dich jetzt mal aufzuhören und stopp und du hast schon genug geredet, ist natürlich unangenehm, klar. Ja. Ja. Und das ist auch einer der Punkte, den ich hier auf meinem Zettel habe. Das ist ein Punkt, den wir grundsätzlich, dadurch, dass wir gar keine Vorstände haben, haben wir niemanden, der so eine Art von Hut auf hat. Und da sehen wir, dass das verbrennt sich mit der Zeit. Und ich habe jetzt auch den Blog von Niki, von Veronique gelesen. Und da war das auch ziemlich so beschrieben, das Phänomen kenne ich, dass halt mit der Zeit sich die Leute, die den Mut haben, so quasi Zivilcourage einzugreifen, wenn jemand anderen attackiert, die dünnen sich aus, weil es rechnet sich strategisch nicht. Leider ist es so, dass es Sozialdemokratie theoretisch und wie auch immer wir das sehen wollen, die Angreifer langfristig einfach einen Vorteil haben.
Ja. Naja.
Und der Verteidiger, der steht da und denkt sich, warum muss ich mir das jetzt geben? Und wo bleiben die mich verteidigen? Und dann müssen sie sich irgendwie rechtfertigen. Ja. Das ist alles Käse. Und und der Mechanismus halt, solange niemand den Hut auf hat, einzugreifen, ist das so etwas Freiwilliges, bei dem man sich selbst dann exponiert, sich selbst in Ärger bringt, in Probleme. Und wenn man irgendwie vorhat, selbst politisch Karriere zu machen, schadet man seiner eigenen Karriere dadurch, dass man jemanden anderen verteidigt.
Ja.
Mist.
Ja.
Deshalb sind wir halt zum Schluss gekommen, es ist vielleicht doch sinnvoll, also zum Schluss nicht, wir sind gerade dabei, diese Debatte zu führen und zu diskutieren, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, Leute zu beauftragen, die in solchen Fällen proaktiv eingreifen. Und das ist halt etwas, was viel weiter geht als rein technisch. Nach dem deutschen Parteiengesetz wäre der Vorstand dafür zuständig, dass er solche Sachen macht. Mhm. Die Vorstände wollten wir aber sehr administrativ haben und das sagen sie dann auch selbst immer. Ne? Und die wollten solche Eingriffe gar nicht machen. Und es geht halt nicht so gut, ohne dass man solche Eingriffe macht. Es fliegt uns um die Ohren.
Ja.
Und es ist letztendlich weniger demokratisch. Wir wollten weniger autoritär sein, aber dadurch ist es halt so, dass die Macht des Stärkeren einfach gilt, die Macht des Vorlauten, die Macht des Populismus kommt dann auch mit ins Rennen. Das hängt dann alles zusammen. Ich habe da so fast schon Parallelen mit dem Konzept, mit der Idee der Omerta, der Mafia, dann schon gezogen und sah da schon Parallelen, wie sowas halt ganz übel in die falsche Richtung gehen kann. Denn mafiotische Strukturen sind ja eigentlich auch so entstanden.
Ja.
So, wir wollen die Autorität verweigern. Ja, wo kommt man da hin? Ja. Da kann man ganz, ganz böse landen.
Ja, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher erklären. Du hast jetzt einfach gesagt, Omerta, das ist jetzt so ein Fachwort, was nicht jeder kennt. Das solltest du vielleicht nochmal erläutern.
Also ich meine es nicht ganz so drastisch. Omerta ist ja quasi schon ein Gesetz, ist entstanden in Sizilien zu den Zeiten, als es Sizilien durch fremde Mächte regiert war. Also so muss man bedenken, Sizilien war jahrhundertelang unter fremder Herrschaft. Und es gibt einen großer Teil der sizilianischen Bevölkerung, der Meinung ist, sie sind immer noch unter fremder Herrschaft. Mhm. Also sie haben die Demokratie bisher immer noch nicht angenommen und betrachten Italien immer noch als Fremdherrschaft. Mhm. Und in diesem Rahmen heißt es, es ist absolut verboten, dass du mit deinem Anliegen dich an die Polizei wendest oder an die Gerichte. Wir akzeptieren keine Autorität von oben. Wir regeln das alles unter uns. Mhm. Und wenn du ein Problem hast, dann gehst du zum Paten. Und überhaupt, du hast es eigentlich zu ertragen und du hast die Schnauze zu halten. Und auf jeden Fall hast du dich nicht einzumischen, wenn andere Leute streiten. Mhm. Und das ist der Punkt. Also ich meine eigentlich nur diesen Aspekt.
Ja.
Aber das geht dann schon in die Richtung. Also in dem Moment, in dem man sich nicht einmischt, während andere Leute, während Ungerechtigkeiten stattfinden, hat man der Sache schon einen ziemlichen schlechten Dienst erwiesen.
Ja, ja. Ja, und das ist vielleicht das Problem. Also müssen es dann nochmal ein bisschen vielleicht an Beispielen aus der italienischen Piratenpartei das erläutern. Ich meine, aber ich sehe das auch in der deutschen Piratenpartei ganz eindeutig, dass halt oft dann eben Streitigkeiten da sind und irgendwie eben dann noch viele Leute keine Lust mehr haben. Das ist vielleicht nicht ganz so krass, wie wenn man von mafiösen Strukturen redet, aber es ist schon so, dass dann eben einfach auch es allgemein hingenommen wird, wenn zum Beispiel Vorstandsmitglieder ganz stark unter Beschuss geraten.
Ja, da haben wir uns inzwischen dran gewöhnt. Ne? Das sind wir jetzt abgehärtet. Und für die Vorstände ist es immer noch grauenhaft. Und es hilft auch nicht, das zu ignorieren, weil die Außenwirkung, die wir dadurch haben, bleibt dieselbe.
Ja.
Also das ist ein gravierender Punkt. Selbst wenn der Angreifer und der Verteidiger irgendwie damit klarkommen, oder wenn das einfach nur so ein wilder Style ist, miteinander umzugehen, selbst dann ist es nicht gut, weil Außenstehende oder Basismitglieder, die sowas sehen, denken sich, was mache ich hier, was will ich hier mit solchen Leuten? Und wenn irgendein Journalist das abdruckt, dann braucht er gar nichts zu kommentieren, dann reicht das schon.
Ja.
Deshalb hat es an der Stelle auch noch, ist das ein Problem. Abgesehen davon, dass es eigentlich fast immer zu einer Eskalation führt, wenn man nicht eingreift, kommt man zur Eskalation und dann werden viel größer, also selbst Leute, die es eigentlich gar nicht böse meinen, es gibt ja genügend Streitereien, die von beiden Seiten gut gemeint sind, oder ich würde sagen, das ist die große Regel.
Ja.
Also wir haben so Vorstellungen von wegen, es gibt da so ganz böse Trolls, die haben ganz böse Absichten, aber ich denke, auch diese Trolls sind mal mit einer guten Absicht gestartet eigentlich.
Mhm.
Und dann, das entwickelt sich jetzt so schon in die Jahre hinein und dann gibt es starre Fronten und es gibt Gruppierungen, die eigentlich am liebsten alle ausgeschlossen werden sollten und und ich denke mir, ja, schade, hätte man viel früher eingegriffen mit kleinen Disziplinarmaßnahmen. Also erstmal einfach nur eine Verwarnung, die muss auch gar nicht öffentlich sein, kommt drauf an, vielleicht muss sie öffentlich sein. Also ich weiß nicht genau, das sind so die Details, die muss man dann halt eben den Mut haben zu beschließen, den Mut haben, sie tatsächlich umzusetzen. Mhm. Teilweise haben wir den ganzen Quatsch und Schladderadatsch in unseren Satzungen und so weiter ja drinnen. Aber wir wenden sie nicht an.
Mhm.
In Deutschland und auch nicht in Italien.
Ja.
Einen anderen Punkt, auf eine Kritik, die ich dann oft höre, ist, das ist ja, als würden wir jetzt eine Polizei einführen. Polizei ist ja sofort sehr negativ belegt. Und Polizei macht ja dann, was sie will.
Mhm.
Und da kann man dagegen setzen, also Polizei ist dann Mist, wenn sie so ist, wie wir sie aus Hollywood-Filmen kennen, nämlich hoch korrupt. Und
du musst vielleicht noch erklären, was ihr einsetzen wollt. Also das mit der Polizei, was wird als Polizei bezeichnet?
Wenn man jetzt so eine Rolle irgendwie definieren würde. Also unser jetziger Stand ist, dass wir mussten mit der Zeit erstmal ein Schiedsgericht einführen. Also wir waren sogar ohne Schiedsgericht gestartet, das muss man sich mal vorstellen.
Mhm.
Und den ersten Parteiausschuss, Ausschluss haben wir super schmerzhaft als Vollversammlungsbeschluss gemacht.
Mhm.
Das war grauenhaft.
Mhm.
Weil dann jeder Pirat musste davon überzeugt werden, dass es nötig ist, diese Person auszuschließen.
Mhm.
Und diese Person war auch noch wahnsinnig redegewandt, Marketingprofi, und der hatte sich vorgenommen, die Partei unter die Fittiche zu kriegen und woanders hinzuführen.
Ja. Ja,
und das war unglaublich. Also es war praktisch eine Lynchjustiz.
Mhm.
Daraus haben wir gelernt, okay, also ich sage jetzt wir, ich habe es mir ja eigentlich schon gedacht, dass das der Ansatz nicht geht, aber ich kam nicht immer durch. So. Man muss ja immer wieder die Partei als Gesamtes überzeugen, dass manche Sachen dann halt doch Grütze waren und so. Die wollten eigentlich die Demokratie vollkommen neu erfinden auf Basis von Liquid Democracy. Und Liquid Democracy ist halt nur eine Lösung für ganz bestimmte Aspekte.
Ja.
Aber man kann jetzt deshalb nicht gleich die Gewaltenteilung dadurch ersetzen.
Ja, die Gewaltenteilung ist nicht, schon ein wichtiger
die Aspekt. Hat schon seinen
das Sinn. Das gehört zur Demokratie schon dazu. Und da braucht man halt dann die entsprechenden Einrichtungen. Gut, jetzt habt ihr natürlich ein Schiedsgericht. Damit hättet ihr die Judikative und die Legislative ist in der Hand der...
Das ist das Liquid Feedback, ne? Also die ständige Mithilfe. Und die Exekutive ist einfach die totale Machtlücke. Ne? Ja. Also in Deutschland ist es formell der Vorstand und macht zu wenig draus.
Mhm.
Und bei uns gibt es halt die Exekutive eigentlich gar nicht. Wir haben eine Pseudo-Exekutive in Form eines gewählten aktuellen Richters innerhalb des Schiedsgerichtes und der wird von den anderen Schiedsgerichtsmitgliedern kontrolliert. Das ist nicht optimal. Aber ich habe gesehen, andere Parteien haben auch solche Strukturen und deshalb sind wir so im gediegenen Mittelfeld. Mhm. Also ich war ganz baff herauszufinden, dass die schwedischen Piraten keine Schiedsgericht haben.
Mhm.
Also die schwedischen Piraten sind strikt top-down organisiert.
Mhm.
Und der Chef hat immer recht und wer sich mit dem anliegt, hat ein Problem, fertig. Da gibt es einfach keine Demokratie an der Stelle. Mhm. Da war ich schon baff. Ne? Mhm. Die schwedischen Piraten haben keine interne Demokratie, nicht wirklich. Außer, dass sie einmal im Jahr einen Vorstand wählen. So.
Das Konzept des Schiedsgerichts ist schon eine, glaube ich, eher deutsch-französische, würde ich sagen. Also in Frankreich gibt es das wohl auch, in Deutschland auch. Aber in Großbritannien, wie auch in Skandinavien, ist es wohl tatsächlich so, dass die ohne sowas auskommen. Also auch in den Parteien dort, dass es dann eben tatsächlich keine richtige Schiedsgerichtsbarkeit gibt. Also die Diskussion war ja auch, darüber habe ich auch gepodcastet, über die Gründung der europäischen Piraten. Und da gab es auch große Vorbehalte gegen das Thema Schiedsgericht.
Mhm.
Also das wollten halt einige nicht, gerade aus Großbritannien und auch aus Skandinavien, die das komisch fanden.
Ja.
Und das ganze Konzept scheint da nicht so verbreitet zu sein. Und kann man machen, aber ich glaube, dass
ja,
der deutsche Ansatz...
Auf internationaler Ebene geht das gar nicht ohne Gerichtsbarkeit.
Ja, ja, ja.
Das ist ja vollkommen absurd. Also die Vorstellung, dass wir dann irgendeinen Chef des PPI oder des PPEU wählen würden, der dann tatsächlich alles entscheiden darf, Punkt.
Mhm.
Nee, tut mir leid, das geht gar nicht.
Ja, du musst ja sehen, das ist aber PPI, PPEU sind ja nun auch keine
eben
normalen Mitgliedsverbände, sondern das sind ja sozusagen Dachorganisationen. Da ist dann nochmal eine ganz andere Situation.
Genau, also dort unbedingt muss es möglich sein, dass man sagt, hey, der Chef vom PPI hat da sich nicht an die Regeln gehalten, an die abgemachten und irgendwer muss dann darüber urteilen, dass das so ist.
Mhm.
Und wenn du so einen Mechanismus da nicht hast, dann geht das ja vollkommen Banane.
Ja.
Wenn du beschließt, dass deine Partei so funktioniert und du dich vollkommen blind einer Person oder einer Gruppe von Personen unterordnen willst, okay, dein Freier kannst du machen. Man macht halt eben eine Partei, die so funktioniert.
Mhm.
Könnte auch sein, dass also im aktuellen Zustand würde ich sagen, wahrscheinlich würde es besser funktionieren. Aber ich meine, wir sind nicht angetreten, um schlechtere Demokratie zu haben, oder?
Genau. Ja, nee, ich finde das auch nicht gut, wenn man das so top-down hat. Also da soll man andere Strukturen haben. Und die beruhen aber gerade darauf, dass man eben Gewaltenteilung macht. Sonst kann man das nicht bottom-up hinbekommen.
Ich wollte kurz die Sache mit der Polizei ausarbeiten.
Ja, genau, aber ich wollte das nochmal erläutern vorher, denn
ja,
du hast bist einfach auf die Polizei eingegangen und dann war überhaupt nicht klar, in welchem Kontext das passiert. Deshalb war ja dieser Punkt mit dem Schiedsgericht wichtig.
Ja.
Weil ja das, was du Polizei nennst, eben doch, wenn ich das richtig verstanden habe, das Schiedsgericht ist.
Nein, also im Moment ist es so, dass wir einen im Schiedsgericht haben und selbst der ist nicht proaktiv. Laut Regelung ist das nur der als erster irgendwelche Sachen behandelt und der kann schnell Entscheidungen treffen. Das war so, dass nachdem wir ein Schiedsgericht hatten, welches dann auch paar Mal für Ausschussverfahren gebraucht wurde, wurde dann später erst akzeptiert, dass wir nicht nur immer Leute ausschließen wollen, sondern eigentlich sie lieber schon sozialisieren wollen, bevor sie rausfliegen.
Ja.
Da diese Einsicht hat auch nochmal ein Jahr gebraucht oder sowas.
Mhm.
Das war ein langer Weg. Und seitdem haben wir diese Architektur, weswegen man sich auch für kleinere Vergehen schon an ihn wenden kann. Und er kann dann erstmal auf die Schnelle entscheiden und man kann sich dann nochmal an das gesamte Schiedsgericht wenden, um das nachzubessern.
Ja.
Das heißt, die Trennung ist fast da, auch wenn sie formell irgendwie etwas unsauber aussieht. So, das ist so der aktuelle Stand. Und jetzt diskutieren wir halt, ob es nicht vielleicht doch besser ist, wenn jemand eben, wie ich sagte, jemand den Hut auf hat, einzugreifen, weil dieses Eingreifen sich ja nicht lohnt. Also es ist auch so, ich habe das dann mal gemacht, so habe das mal ausprobiert, als ich dann mal wieder so eine Streiterei sah, habe ich diesen Richter angesprochen und habe gesagt, da ist eine Streiterei, ich finde, dass da wird Ungerechtigkeit finden, hoppsa. Da findet Ungerechtigkeit statt, kannst du da mal bitte eingreifen. Es reicht ja, wenn du ihn mal kurz verwarnst oder sie. Das war in dem Fall sogar eine Dame. Und der Richter hat halt dann trotzdem ein formelles Verfahren aufgemacht, hat die meinen Text als, ich war dann so quasi als Staatsanwalt oder in so einer komischen Rolle, wurde dann erstmal die Person damit konfrontiert, was ich gesagt habe, und damit war ich dann plötzlich der eigentliche Feind.
Hm. Ne? Ja, klar.
Und schon hatte ich mich wieder voll in die Nesseln gesetzt, nur weil ich irgendwo wollte, dass ein Streit geschlichtet wird.
Naja.
Geht nicht, das ist kein Weg.
Naja.
Wenn du jemanden hast, der diesen Hut auf hat, weil er von der Assemblée damit beauftragt wurde, ist das vollkommen anders, weil dann sagt er, ja, das ist mein Job, ich sehe, dass ihr euch streitet und ich muss da jetzt mal was tun.
Mhm.
Ja. Und deshalb befürchte ich, wird es das brauchen.
Mhm.
Und es ist anders als im Fall von der realen Welt. Also in der realen Welt, wir haben Polizeistrukturen mit Leuten, die eine lebenslange Karriere in der Polizei machen.
Ja.
Wir haben eine judikative Struktur, bei denen die Richter eine lebenslange Karriere machen als Richter, als Anwälte und so weiter.
Mhm.
Es ist klar, dass wenn die dauernd miteinander zu tun haben, sich dauernd in den Gerichtssälen treffen und dass da Freundschaften sich entwickeln und Vertrauensverhältnisse. Und die Vertrauensverhältnisse können dann irgendwann auch ausarten und zur Korruption führen. Das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung. Es ist nicht schön, aber es ist halt so.
Aber selbst da gibt es Bestrebungen, ja, das ist ja ganz wichtig, dass da nicht immer einer nur dasselbe Amt hat. Also gerade zwischen den Richtern und den Staatsanwälten gibt es Austausch. Da ist mal jemand Staatsanwalt für eine Zeit lang und dann wird er vielleicht Richter und umgekehrt.
Wäre gut, wenn sich das so tut.
Das ist aber so. Also dass da einer immer dasselbe macht, ist, glaube ich, im deutschen Justizwesen nicht...
Ja, aber wir sehen ja in Berlin, dass wir da solche Probleme nach wie vor haben.
Ja.
Also wenn sowas in Berlin nach wie vor möglich ist, dass die Polizei ungerechte Sachen tut und gedeckt wird,
ja,
in Bayern
das
sowieso.
Ist ja eine andere Geschichte.
Das in ist ja Bayern sowieso. Geschichte. Ja, nee, das meine ich halt. Das ist ja genau dann, wenn Exekutive und Judikative ihren Job nicht richtig erledigen,
ja,
wenn die Exekutive Mist baut und die Judikative sie deckt, da ist was schiefgelaufen.
Das ist klar.
Und ich denke, innerhalb unserer Parteien können wir das besser hinkriegen.
Ja,
weil
stimmt.
Wir wählen diese ganzen Leute sowieso andauernd neu.
Genau,
wir können sogar bewusst strategisch so wählen, dass das keine Leute sind, die unter einer Decke stecken.
Mhm.
Also wir haben genügend Fraktionen, die sich gegenseitig nicht lieb haben. Wir haben diese Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass diese Exekutive und Judikative tatsächlich vollkommen getrennt sind. Deshalb ist dieser Vorwurf nicht wirklich angemessen. Im Gegenteil, wir könnten ein gutes Beispiel abgeben, wie die Gewaltenteilung tatsächlich mal richtig funktioniert, wie sie eigentlich sein sollte, wie sie sich Montesquieu gedacht hat.
Ja.
Das wäre, also mal gucken, ob das kommt, ob wir in der Richtung Fortschritte machen, dass wir uns da irgendwie eine sanfte Form, ich meine, es hat ja eigentlich, wenn es ist ja, es geht ja auch gar nicht darum, um eine Waffe oder mit der Pistole rumzurennen, es ist ja etwas, was ja sozial die Umgänge, ich meine, wir haben es als Internetpartei, brauchen wir das ja noch viel mehr, weil das Netz einfach nicht vermittelt, wie dreckig es der Gegenseite geht.
Mhm.
Du beleidigst jemanden und hast keine Ahnung, wie schlecht es der anderen Person geht.
Ja.
Und im realen Leben ist das alles da muss dann schon Bösartigkeit im Spiel sein. Ne? Also weil wenn du siehst, hoppla, und dann geht man dann doch vielleicht aufeinander ein und dann klärt man das vielleicht irgendwie oder so. Und das Netz ist von sich aus tendiert dazu, herzloser zu sein.
Ja, klar.
Und das müssen wir eigentlich kompensieren. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir das geschickt machen und da wirklich gute Regeln schreiben, dass wir da ein Modell finden, mit dem wir als Partei endlich auch mal ja, schlagkräftig und demokratisch zugleich sein können und als Vorbild für andere Parteien gelten. Das wäre schon schön.
Ja.
Aber im Moment machen wir halt die gleichen Fehler, die Grünen damals gemacht haben. Wir gehen den ganzen gleichen Kakao durch, obwohl wir uns, es gab ja 2007 mal eine Arbeitsgruppe, das habe ich dann nachträglich im Wiki gefunden und so, und hatte ich davon gehört, damals Florian Bischof hatte uns diese Liquid Democracy-Sache da gesteckt und so weiter. Und der hatte erzählt, dass es früher mal eine Arbeitsgruppe gab, wie enden wir nicht wie die Grünen? Und diese Arbeitsgruppe hatte damals das Konzept Liquid Democracy entdeckt und herausgearbeitet. Und was sie sich sonst so gedacht hatten, davon hat man leider nie wieder gehört. Und irgendwie haben wir das ja auch alles dann falsch gemacht.
Ja, gut, ich weiß nicht, ob wir alles falsch gemacht haben, aber schon richtig, dass wir auf bestimmte Dinge nicht geachtet haben. Wahrscheinlich, weil wir sie auch nicht erkannt haben. Also wir sind jetzt natürlich die deutschen Piraten. Wir haben die Dinge auch nicht erkannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn die Streitlinie war ja auch eine andere. Wir hatten jetzt weniger so diese Flügel Realo und Fundi, sondern das war anders oder ist anders bei den Piraten, würde ich sagen. Also es verlaufen andere Linien. Und es ist vielleicht auch komplexer als bei den Grünen, obwohl ich das nicht gut wirklich behaupten kann, weil ich jetzt die Situation bei den Grünen nur so aus der Rückschau kenne und von diesen beiden Flügeln, Realos und Fundis, gehört habe. Aber vielleicht ist das ja auch eine Vereinfachung, oder ich vermute fast,
dass
eine
Vereinfachung
der eigentlichen Konfliktlinien sind. Und dann sind die Konfliktlinien vielleicht doch ähnlich. Also das möchte ich nicht ausschließen.
Ja, also zu den klassischen Konfliktlinien, die wir hier in Deutschland haben, die gibt es bei uns in Italien auch. Da ist, nachdem unsere Partei jetzt ein bisschen eingeknickt ist, ist so ein Ding aufgekommen nach dem Motto, ach, wenn wir sowieso Lust haben, alle jeder dasselbe, das zu machen, was wir selber machen wollen, dann lass uns doch die Einthemenpartei machen oder lass uns die Metapartei machen, Metapartito.
Mhm.
Und da gibt es also eine Gruppierung von Leuten, die würde am liebsten sich nur noch auf das eine Thema, und für alle anderen Themen darf jeder seine Meinung haben, wie er will. Und jeder kann überall mitmachen, wie er will, und jeder kann machen, was er will.
Hm.
Ja, hat natürlich zur Folge, dass es keine Partei mehr ist.
Genau, das widerspricht dem Parteiengedanken.
Ne? Genau, ja, und das müssen wir jetzt noch ein bisschen durchkauen, bis es den Leuten klar wird. Ich denke, die Mehrheit will eine Partei machen, und es gibt halt eine Minderheit, die will am liebsten eigentlich nur einen Hackerclub machen.
Mhm. Ja.
Und da denke ich mir, ja, okay, könnt ihr ja gerne versuchen, einen CCC Italien zu gründen. Hat das Problem, dass die ganzen Hacker gar nicht bei den Piraten sind. Und irgendein Grund wird das ja wohl haben, dass die italienischen Hacker gar nicht bei uns sind. Also ein paar haben sich eingeschrieben in dieser Zeit, in der wir gut waren. Und es ist eigentlich nur noch einer geblieben, der bei der Systemverwaltung mitmacht. Und die anderen haben sich weinend wieder abgewendet.
Ja.
Also.
Ja, nun ist natürlich, sind die italienischen Hacker, soweit ich sie kennengelernt habe, auch in so einer ganz bestimmten Weise drauf. Also da geht es sehr stark um Linux und so. Also die italienischen Hacker, so nach meinem Eindruck, organisieren sich, und du bist da näher dran, oder haben sich lange Zeit auch so in Linux-User-Groups organisiert. Und das ist in Deutschland, das gibt es zwar auch, aber das ist halt nur eine Richtung. Also die deutschen Nerds sind da, glaube ich, von Anfang an schon viel politischer gewesen.
Ja, das kann sein. Also es ist weniger Lust auf Politik. Und ja, ich meine, es ist wahnsinnig starke Politikverdrossenheit in der italienischen Jugend vorhanden. Und das spürt man auch im Netz, ganz klar.
Ja, ja.
Also nach 20 Jahren Berlusconi haben so einen Kahlschlag verursacht. Und an so eine Gehirnwäsche. Die Leute wissen ja gar nicht, dass Politik eigentlich auch funktionieren kann. Das können sie sich schon gar nicht mehr vorstellen. Also sie gehen davon aus, dass alles Mist ist, weil das war die Strategie von Berlusconi. Berlusconi hat, eine der Kernstrategien von Berlusconi ist es, den Eindruck zu vermitteln, dass alle Politiker scheiße sind.
Ja.
Dadurch hat es zur Folge, dass die ganzen Leute, die rechts sind, ihn wählen und die ganzen Leute, die eher links sind oder vernünftig sind, so angewidert sind, dass sie zu Hause bleiben.
Mhm.
Ja, das ist die Wirkung, das ist die eigentliche Wirkung der Presse. Diese Pressekontrolle versucht gar nicht, den Berlusconi in tollem Licht, teilweise schon, teilweise ja, aber darüber lacht man ja eher, den Berlusconi in gutem Licht dastehen zu lassen. Die eigentliche Wirkung ist die, dass sie alles, was irgendwie kreucht und fleucht, versuchen kaputt zu machen, noch bevor es beliebt wird.
Ja.
Und das war auch peinlicherweise, ärgerlicherweise unsere Rolle. Die Piraten wurden immer wieder in die Medien reingezitiert, um Grillo zu kritisieren. Und wir haben dann versucht, es bei unseren Überzeugungen zu halten und uns nicht manipulieren zu lassen. Wir haben gesagt, ja, die Themen von Beppe Grillo sind ja weitgehend richtig. Wir sind in vielen Sachen einverstanden mit dem Movimento Cinque Stelle. Wir haben nur ein Problem mit dieser Architektur und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Herr Grillo sich dazu entscheiden würde, seine Partei tatsächlich als richtige Partei zu machen oder eine Verbesserung an seiner Demokratie zu machen. Ja.
Sind da nicht auch ein paar Ideen komisch von Beppe Grillo? Also wenn man seinen Blog so liest.
Ja, sein Blog ist
sehr plakative Israel-Kritik zum Beispiel.
Ja.
Also ich finde, so kann man es
machen. Er ist schon ein Populist. Aber es ist tatsächlich so, dass sein Geschwätz nicht die tatsächliche Parteilinie ist. Also der Movimento Cinque Stelle hat tatsächlich leicht demokratische Strukturen und diese offiziellen Parteiprogramminhalte oder halt Wahlprogramminhalte, weil Partei ist es ja nicht, die werden schon irgendwie erarbeitet und sind nicht unbedingt dasselbe wie das, was er in seinen Shows schwätzt. Also da muss ich auch ein bisschen verteidigen. Es ist aber saublöd, dass sie diesen Typen haben, der einfach immer sagt, was er denkt und manchmal halt vollkommen querschießt und totalen Unsinn redet.
Ja, wir müssen halt denken, das ist halt so ein Komiker, das ist halt vielen auch nicht bekannt. Also ist halt...
Ja, also
Kabarettist,
als Kind habe ich ihn geliebt.
Das ist mehr so eine Art Komiker. Also ein bisschen so eine Mischung von allgemeinem Komiker und vielleicht so Oliver Welke oder so.
Er ist dann sehr in die Politik gerutscht, seitdem er einmal einen politischen Gag gemacht hat und ein Fernsehverbot bekam im Jahre 92 oder so. Und ab dann war er nur noch auf den Straßen unterwegs und hat nur noch in Theatern seine Show gegeben und so. Und hatte dann eine viel, viel politische Note entwickelt als Gegenpol zu Berlusconi. Also er hat sich was aufgebaut, was nicht vollkommen unrechtens ist.
Ja, man konnte auch, glaube ich, gegen Berlusconi eigentlich nur so an. Also, Berlusconi hat ja schon so eine Verzerrung der Politik durchgeführt, dass man an der Stelle gar nicht mit der typischen politischen Argumentation zurechtkam. Und das konnte man dann eigentlich nur noch auf so einer Metaebene, also über Lachen und Komik und Satire halt hinbekommen. Mhm. Weil ja bei Berlusconi an sich schon eine Art von Satire auf sich selbst ist. Also das ist dann schon nachvollziehbar. Und da will ich ihn da jetzt auch nicht kritisieren. Nur wie gesagt, also irgendwer hat mal gesagt, naja, das ist so, wie wenn Fefe plötzlich eine Partei gründen würde. Und das stimmt aber auch nicht, weil ich glaube, dass die Analysen von Fefe, so kritisch man sie sehen kann, oft deutlich besser sind als die von Beppe Grill.
Auf jeden Fall.
Ja, und das ist dann schon, weiß ich nicht, dass so das die richtige Basis ist. Aber er ist ja super angekommen. Also ich meine, die Ergebnisse, die er erzielt hat, er ist immerhin die zweitstärkste Kraft in Italien. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
Ja, es sieht gerade wieder ziemlich gut für ihn aus. Die Werte gehen wieder hoch. Das hätte man vor ein paar Monaten noch nicht gedacht. Und mal schauen, wie sie damit umgehen. Also diese komische Architektur, die mangelhafte innere Demokratie von dem Ding, äußert sich noch nicht. Und das ist halt wie eine Zeitbombe. Also ja. Wenn der irgendwann mal tatsächlich an der Macht ist, ja, könnte er es halt jederzeit benutzen. Was er bisher macht, ist Leute, die ihm querschießen, aber leider halt eben auch politisch querschießen, mhm, und nicht einfach nur, weil sie sich schlecht benehmen oder so, die schmeißt er raus mit einem Trick, den die Piraten besonders cool finden werden, nämlich über eine Copyright-Angelegenheit.
Ja.
Also das Symbol der Fünf-Sterne-Bewegung ist copyright-mäßig im Besitz von Beppe Grillo.
Ich sag's ja immer wieder, das
kommt. Und ein, ja, ne, ist doch toll. Und ein Rausschmiss aus der Fünf-Sterne-Bewegung wird dadurch gelöst, indem man einer Person verbietet, das Logo der Fünf-Sterne-Bewegung einzusetzen, mhm, für seine Werbekampagnen und so weiter. Und das ist halt praktisch ein Ausschluss aus der Partei, aus der Nicht-Partei.
Mhm.
Da, ja, denkst du dir, oh nee,
ne? Ja. Nee, nee, das ist schon... Ich hab's immer gewusst, also dieses Urheberrecht, das ist, wenn man, das ist echt.
Da steckt Gefahr mehr dahinter, als man denkt. Ja, ja, also für Ausstehende und Nicht-Piraten, da denken sie sich, hä, wieso geht doch nur um irgendwie Kunst und Musik und bla. Nein, ja, tut mir leid.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, du hast noch so viel auf deinem Zettel. Also wir
müssen ja, lass uns da mal vorwärts kommen.
Wirklich gut vorbereitet, besser als ich. Gut.
Ja, ich habe mir mal so...
Ein paar Fragen ja auch schon, wie gesagt, das mit Beppe Grillo war mir wichtig, der Aspekt, weil man das nämlich so ein Verständnis der italienischen Politik auch braucht. Und daran anschließend natürlich die Frage, ist es nicht auch so, dass Leute aus der Grillo-Bewegung, also aus dem Cinque Stelle, auch zu den Piraten gekommen sind?
Ja, wir haben Leute gehabt, die es nicht mehr ausgehalten haben mit den Strukturen dort. Man muss dazu sagen, es gibt, also die Fünf-Sterne-Bewegung organisiert sich in jeder Region, in jeder Stadt, mhm, so wie sie selbst will. Und da gibt es einige, die sind unglaublich basisdemokratisch organisiert, die haben das richtig gut gemacht. Und es gibt andere, bei denen sich total autoritäre Strukturen gebildet haben. Einfach so, weil irgendwelche starken Leute das irgendwie rumgekriegt haben, dass es so ist. Und die Italiener tendieren dazu, Föderalismus toll zu finden, weil sie halt noch nie versucht haben, Bildungspolitik in so und so vielen Bundesländern zu machen. Dann würden sie wissen, dass Föderalismus nicht immer toll ist. Aber diese Erfahrung haben Italiener nicht so und die tendieren dazu, Sussidiarità, also die Verteilung von Zuständigkeiten, ganz toll zu finden. Ja, ist auch so ein Vorurteil, gegen das man gelegentlich ankämpfen muss, leider.
Naja, ich will den Italienern ja nicht vorschreiben, wie sie Politik machen sollten.
Natürlich müssen wir das. Ich scherze, aber...
Ich glaube, dass Italien schon... Also ich bin jetzt kein Verfechter einer so einer föderalen Idee wie die von der Lega Nord gemacht wird. Aber es ist schon so, dass Italien ein Land ist, ein unmögliches Land ist, weil sehr, sehr unterschiedliche Leute zusammenkommen. Ne? Mhm. Und da zentral regieren zu wollen, das ist schon schwer. Und da werden noch viele Eigenheiten, die da sind, übergangen. Wenn du das Gesundheitssystem in Italien anschaust, das ist ja im Grunde schon völlig divers. Ne? Und dann eine einheitliche Gesundheitspolitik für ein Land, wo du halt in Norditalien beruhigt in jedes Krankenhaus gehen kannst, oder sagen wir mal in der Toskana oder da, wo eben das Gesundheitssystem gut ist. Aber sobald du in einer Region bist, wo das Gesundheitssystem, also überwiegend im Süden, halt kaputt ist, wo du eigentlich im Krankenhaus nur überleben kannst, wenn du irgendwie deine halbe Familie mitschleppst, ne? Das ist natürlich, weiß ich nicht, also da müsste man dann vielleicht schon unterschiedliche Lösungen im Norden und im Süden haben.
Okay.
Damit man eben die Probleme,
da kenne ich mich gar nicht aus. Also da hast du mir jetzt eben was erzählt, was ich noch nie so gehört habe. Ich war noch nicht krank in Italien. Nee, das war ich noch nicht.
Ich habe zum Glück in der richtigen Region.
Habe ich immer vermieden.
Da muss ich wirklich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Also in Italien ist halt so, wenn du krank bist und ein Notfall ist,
ja,
und das finde ich sehr angenehm.
Dass Berlusconi überstanden hat, diese Politik, genau, ist erstaunlich.
Also die ganze Notfallgeschichte ist außerhalb des Gesundheits-, des Krankenversicherungssystems staatlich organisiert, also aus Steuermitteln bezahlt. Das heißt, wenn es dir wirklich schlecht geht, ne, dann ne, dann fragen die Leute nicht, ach, wo kommen sie denn her, was haben sie denn für eine Krankenversicherung, haben sie denn auch das Formular E115 oder was dabei?
Genau. Ne? Nee, es wird einfach behandelt.
Egal. Es wird gemacht und am Ende, wenn du dann wieder halbwegs bei Sinn bist, kannst du unterschreiben, damit auch belegt ist, dass sie nicht irgendwelche Luftbuchungen haben, sondern dass da wirklich einer war. Und dann gehst du nach Hause und dann fragt niemand, ja, haben Sie mal einen Personalausweis oder so? Und das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm, weil es mir da an der Stelle wirklich schlecht ging und da haben die sich gekümmert, ja, und haben auch nicht gefragt. Und das ist schon eine gute Sache. Das wünschte ich mir in Deutschland auch. Da gibt es halt, ist halt viel anders in Deutschland.
Das ist eine ganz große, schöne Stärke, ja, Italiens, ja, dass dieses System noch beibehalten ist. Ja. Es ist auch etwas, was die Flüchtlinge etwas lieber gerne in Italien sein lässt. Also einer der positiven Seiten,
ja,
weil du kannst als Flüchtling, der aus irgendeinem Boot ausgestiegen ist und noch überhaupt keine Papiere hat und eigentlich jederzeit riskiert, weggetragen zu werden, du kannst, wenn dir wirklich was Böses zustößt, da mal hingehen und sie werden dich flicken. Und du hast gute Chancen, dass du gar nicht mal Ärger bekommst, sondern einfach wieder weggehen kannst.
Ja, ist auch ein Kulturschock für viele Italiener, die in Deutschland leben. Also zum Beispiel ein so ein Kulturschock, was ich gehört habe, ist, na, wenn dann eine Frau schwanger ist, dann ist in Deutschland jetzt auch so, dass sie gleich wissen wollen, ja, wie sind sie denn krankenversichert? Ja, und je nachdem, wie man dann krankenversichert ist, wird einem eine bestimmte Behandlung dahin gelassen. Und das ist eben in Italien auch anders. Wer schwanger ist, dann wird eben gesagt, hier wird entbunden und da kümmert sich der Staat schon.
Und in gerade weil es
der Staat halt an der Stelle nicht. Da muss man halt sehen, wo man bleibt.
Ja. Gerade weil in Italien so viel Einmischung besteht, kulturell von der Familie, von dem Umfeld, gerade deshalb gibt es Gegenstrukturen, die da so radikal einfach was anbieten. Das habe ich als Teenager schon erlebt. Ich bin da mit meiner 16-jährigen Freundin hingegangen und alles, was wir wollten, war einfach nur Poppen ohne Kondome. Also überhaupt nichts. Wir hatten nicht mal ein ernsthaftes Anliegen. Aber wir sind einfach zur Pro Familia gegangen. Ja, das war halt noch zu Zeiten, als das mit Aids noch nicht so weit war. Und die Pro Familia hat sich das kurz angehört, hat nicht erfasst, wer wir waren. Sie hat einfach nur einen Freischein bekommen, dass sie die Pille bekommt und ab dann hatte sie die Pille. Das wollte man damals noch.
Schaust mit der Pille danach, die man nur bekommt, wenn man irgendwie sonst was anstellt. Also, naja, brauchen wir nicht. Also.
Ja, aber da verzetteln wir uns. Also es hat auch seine guten Seiten mit Italien und erstaunlicherweise sind manche Sachen immer noch heile geblieben. Manche Errungenschaften aus der sozialistischen Zeit oder wie auch immer man sie betrachten will. So. Ja.
Ja, also ich sehe, du hast da immer noch so viele Punkte, die ich von hier aus ohne Brille gar nicht lesen kann. Deshalb wäre es ganz gut, wenn du jetzt mal entgegen der üblichen Frage-Antwort-Konstruktion mal einfach noch einen
Aspekt daraus. Ich erzähle einfach mal so Sachen. So Erfahrungen mit der ständigen Mitgliederversammlung, die bei uns ja mehr als eine SMV ist, also die Assemblea Permanente, die tatsächlich Entscheidungen trifft.
Ja.
Da haben wir dann irgendwie gemerkt, natürlich brauchen wir dann manchmal Leute, die vor Ort einfach Sachen machen. Und wir haben dann einfach Rollen erteilt nach Bedarf. So, da gibt es mit eine Allianz mit so und so zu besprechen und zu bekakeln. Das soll doch mal die Regionalgruppe Rom machen. Oder das soll doch mal der Mirko machen, der kennt sich aus. Oder diese und jene Personen werden da hingeschickt, um das zu machen und sollen uns dann Bericht erstatten. Und so, also wir haben dann viel, viel feiner aufgeteilt, irgendwelche Aufgaben verteilt, statt pauschal jemanden zum Vorstand zu machen.
Ja. Na gut, das Aufgabenverteilen hängt natürlich auch so ein bisschen mit Wahlen zusammen. Da macht man natürlich Sachen, die man eigentlich nicht machen will. Gut, Wahlen, gut, naja, gut, die müssen dann nicht geheim sein, das stimmt schon, das geht.
Also, wir haben es halt über Liquid meistens gemacht, weil es nun mal so, wie es halt so ist. Und in Italien gibt es da halt nicht so drastische Vorbehalte. Ich habe dann öfter mal gesagt, ja, also bei manchen Rollen, die lange halten, sollten wir es eigentlich bei Vollversammlung machen und vielleicht wird sich das dann auch durchsetzen. Ich glaube, inzwischen werden solche Rollen, die etwas langfristiger sind, werden bei Vollversammlung gemacht, in Person mit geheimer Wahl. Mhm. So in die Richtung entwickeln wir uns jetzt langsam auch. Schön, hurra. Aber diese kurzfristigen Sachen, die dürfen ja im Prinzip auch aus der Machtstruktur auch einer liquid-demokratischen Verteilung, also dass ein paar Leute mehr Gewicht haben als andere, hat ja auch seinen demokratischen Sinn. Gibt immer wieder Leute, die das nicht einsehen und die lesen sich dann unsere Texte durch und wollen es trotzdem nicht einsehen, aber im Prinzip erklären unsere Texte, wie das funktioniert mit der Liquid Democracy. Und da kann man sich drüber streiten, dass diese, also wir haben dann irgendwann eingesehen, dass wir zu viele eingeschlafene
Delegationen,
genau, dass wir zu viele eingeschlafene Delegationen hatten. Also Leute, die mal mitgemacht haben, cool fanden, Delegationen geklickt haben und dann irgendwie haben sie sich wieder verabschiedet aus der Partei.
Na gut, das muss natürlich alle paar Monate dann mal wieder resettet werden.
Klar? Ja, also die deutschen Piraten haben ja das Member-TTL ziemlich hochgesetzt. Wir haben das jetzt auch weiter hochgesetzt. Ich habe da noch eine Kritik an dem Member-TTL. Also dadurch, dass bei uns...
Musst du kurz erklären, was das ist.
Member-TTL ist diese Funktion von Liquid Feedback, bei der nach so und so vielen Monaten die Delegationen verfallen und so weiter.
Ja.
Und für Italien ist das nicht genug, weil wir so unglaublich billige Beitrittspreis haben. Also bei uns kostet eine Mitgliedschaft im Jahr nur 10 Euro und wenn du der Meinung bist, du kannst nicht mal 10 Euro zahlen, dann kostet sie sogar nur 5 Euro und das kannst du sogar selbst entscheiden, musst es niemandem beweisen.
Ja.
So.
Ja, das selbst entscheiden ist, glaube ich, keine schlechte Idee.
Aber also es ist total nett, so wie das ist, aber es ist halt so, dass es halt tatsächlich jemanden gab, der versucht hat, über 30 Leute auf einen Schlag in die Partei einzuschleusen. Und das waren halt alles Leute, die er nur so bekakelt hatten, von denen man nicht mal weiß, ob er es nicht selbst gezahlt hat, den
ja, klar.
Beitrag.
Das muss ich dann schnell machen.
Und da ging es ihm darum, eine Armee von einer Delegation zusammenzubauen, um diese Partei dann in Griff zu kriegen.
Ist ja gut, wenn das mal einer ausprobiert, dann weiß man, was passiert.
Ja, genau. Also in dem Fall hat er so viele formelle Fehler gemacht, dass wir ihn anhand der formellen Fehler platt machen konnten und wir ihn dann anschließend raus rechtzeitig dann kaltgestellt haben. Aber eine systemische Lösung haben wir eigentlich gar nicht gefunden. Ja, also wir haben diese Erfahrung gemacht und wir sind dabei, diese Erfahrung einfach wieder zu vergessen, weil wenn man keine Maßnahmen ergreift, dann hat man ja nichts gelöst.
Ja.
Und da wäre es halt die schlauere Lösung, wenn man die Mitgliedschaft in Liquid Feedback und die Teilnahme und die Delegation verbindet mit der tatsächlichen Parteiaktivität. Das wäre wahrscheinlich ein Ding, was so ein Mittelding schafft zwischen also noch lange keine Diktatur der Aktiven, weil solange es alle Aktive sind, ist es ja okay. Diktatur der Aktiven ist ja ein Problem, was sich bildet, wenn du nur in einem bestimmten Teilbereich da nur lauter Leute mit besonderen Interessen sitzen hast. Zum Beispiel, es gibt eine Wahl im Urheberrecht und im Urheberrecht haben sich lauter Leute reingesetzt von der Plattenindustrie.
Naja,
so, in dem Moment würde Diktatur der Aktiven bedeuten, die Plattenindustrie kriegt bei den Piraten einfach durch, was sie will.
Ja,
und an dem Punkt sind ja die Superdelegierten total wichtig, dass sie diesen Job haben. Ne?
Genau, und an der Stelle kannst du auch immer sehen, wer delegiert, welche Strukturen bestehen da. Wenn du keine Delegationen hast, das ist
dann ja siehst du es ja nicht mal. Ja,
dann
aber
siehst du es nicht, dann hast du im Grunde informelle Delegationen und die sind halt so gefährlich, weil du halt nicht
weißt. Weil man dann nicht mal mehr weiß, was da, wie konnte das passieren? Ja, wissen wir leider nicht. Ne? Und gut, also ich meine, es könnte halt kommen, dass wir Gegner haben, die das gezielt ausnutzen, die gezielt ihre solche Accounts anmelden, die dann auch aufhören, Delegationen zu benutzen, weil sie automatisieren einfach ihre Liquid-Feedback-Nutzung und die das halt dann einfach irgendwie simulieren und plopp, hast du da wieder 30 Leute, die alle eine bestimmte Sache voten. Und wenn du eine Partei hast, die nur 80 Leute insgesamt hat, dann macht das was aus. Und dagegen wäre halt nur eine Real-Life-Maßnahme ausreichend. Also, dass man nachweisen kann, die Person war bei irgendeinem. Es reicht ja, ich meine, wenn man sowieso Buch führt über die Anwesenheit in Versammlungen. Da reicht jede kleine Crew, jeder kleine Squad, jedes kleine Treffen, in dem man mal wieder da gewesen ist und mitgemacht hat. Dann steht man dort in der Anwesenheitsliste.
Ja.
Und dann müsste man halt eben diese Anwesenheitslisten, diese Protokolle ordnen, strukturieren, einheitlich gestalten, an einen einheitlichen Ort bringen, damit dort eine Software automatisch auswerten kann, wer alles da gewesen ist, wer aktiv ist und wer sich halt längere Zeit nicht hat blicken lassen, dessen Account kann dann auch nicht mehr in Liquid Feedback Entscheidungen treffen.
Ja, ja.
So.
Genau.
Und wenn man diese einfache Mechanismus macht, dann müssten die ja schon richtig bösartig drauf sein, dass sie sich Mühe geben, Anwesenheit zu zeigen.
Mhm.
Und ich zähle jetzt auch Mumble-Meetings dazu. Ne? In Mumble kann man auch nachvollziehen, da ist eine Person, die investiert echte Zeit, indem sie sich da einloggt und mitredet.
Ja.
So, das könnte man sagen, dass das ein Kriterium ist und auf die Art und Weise der Struktur mit den Superdelegierten und so weiter mehr Legitimität verleihen. Und wenn diese Leute dann nun mal einer einzelnen Person zur Zeit besonders viel vertrauen, mein Gott, dann ist das so bis auf Gegenbeweis. Ne? Das ist vollkommen legitim. So ist hier. Wir haben beschlossen, dass wir nicht 100% direktdemokratisch sind, sondern eben auch teilweise repräsentativ demokratisch. Wenn jemand dieses Vertrauen genießt, dann sei das halt ausnahmsweise so. Und das Besondere an der Liquid Democracy ist ja eben, dass dir das jederzeit weggenommen werden kann. Davon kannst du ja ein Lied singen. Dem Spiegelartikel warst du ja dann plötzlich doch nicht mehr der King.
Naja,
da war ja irgendeine, ich finde das eine total lustige Anekdote, dass du bei irgendeiner Entscheidung eine nicht populäre Position eingenommen hast und dann tatsächlich deine Delegation verloren hast. Und das finde ich, ist total wichtig und gut.
Sehr, sehr schnell. Und das ist natürlich in der Tat auch ein interessanter Aspekt, der auf jeden Fall zeigt, dass es ja doch funktioniert. Was man aber eben auch machen kann, jetzt angenommen, es kommt zu solchen Versuchen feindlicher Übernahme, die sogar dann irgendwie halbwegs erfolgreich sind, hätte man immer noch die Möglichkeit, wenn man halt so eine Möglichkeit hat, zum Beispiel Entscheidungen, das ist ja für die deutsche Versammlung geplant, für die ständige Mitgliederversammlung, müsste man sehen, ob das bei den Dingen auch so ist, nämlich die Vertagung auf eine Real-Life-Sitzung. Ja?
Das haben wir tatsächlich gar nicht so drin.
Nur 10% brauchst dafür.
Habe ich Vorschrift geschlagen, ist nicht durchgekommen.
Wenn eine feindliche Übernahme droht. Das ist also auch nochmal so eine Art Notbremse, wo man dann wirklich die Sachen bremsen kann.
Ja, das halte ich auch für eine gute Sache und hat sich bisher nicht so getan. Ja. Weitere Sachen. Okay, also soweit halbwegs hat es trotzdem funktioniert. Manchmal hatten wir Probleme, zum Beispiel bei strategischen Angelegenheiten. Das ist ein haariges Thema. In einer klassischen Partei ist das auch etwas, was der Vorstand macht. Also das war dann allein schon eine Überlegung, so, was macht denn eigentlich in einer klassischen Partei der Vorstand alles? Und der hat verblüffend viele Rollen. Und eine ist halt, die Geheimnisse zu wissen. Weil Geheimnisse gibt es halt doch. Du hast einfach die Situation, du machst ein bist in Verhandlungen mit einer anderen Partei oder mit einer Gruppierung und oder mit einem irgendwie und die erwarten von dir, dass du das für dich behältst, bis es amtlich ist und so. Man kann nicht immer transparent sein.
Naja,
man kann auch ganz einfach nicht wirklich eine Strategie entwickeln, wenn man dauernd transparent ist.
Naja,
das, da ist ein Widerspruch.
Persönliche Daten geschützt werden und so.
Das sowieso.
Und
was halt ganz schrecklich ist, ist, wenn Sachen, wenn Geheimnisse gemacht werden, mit der Ausrede, es wären persönliche Daten betroffen. Das ist ja auch nicht schön.
Naja.
Und deshalb diskutieren wir, ob wir das formalisieren können, indem wir eine strategische Gruppe gezielt wählen. Eine Gruppierung von Personen, die nicht das Schiedsgericht ist, aber so eine ähnliche Architektur hat.
Ja.
Und deren Job ist es nur, die Geheimnisse zu wissen.
Mhm.
Die sollen einfach, jeder Pirat, der irgendwas, dem irgendwas gesteckt wird, was er nicht jedem sagen darf, trägt das dort zusammen. Und dort gibt es Leute, die die Lego-Bausteine alle zusammenstellen können und die halt zur Not eine Notbremse ziehen können oder so. Die dürfen das dann trotzdem nicht verraten, aber sie können dann zur Not irgendwie einwirken. Aber sie haben eigentlich keine Entscheidungsmacht.
Ja.
Es ist so eine Überlegung, ob sowas funktionieren könnte.
Ja, könnte man machen. Also ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht sowas nicht nur bei strategischen Sachen braucht, sondern tatsächlich auch Verwaltungspiraten, weil da eben in der Verwaltung immer auch tatsächlich schützenswerte Daten anfallen. Also zum Beispiel fände ich es jetzt nicht gut, wenn jetzt zum Beispiel meine Adresse immer öffentlich ist oder meine Zahlungsmoral, na, das muss vielleicht auch nicht immer alles an die große Glocke gehängt werden. Also da gibt es schon Aspekte, wo man sagen kann, das ist jetzt schützenswert und da brauchen wir halt Leute, die sich drum kümmern.
Ja.
Das kann nicht das Kollektiv machen.
Und ein anderes Ding, was uns öfter passiert, ist, dass wir irgendwelche... Wir machen gerade einen Podcast, entschuldige. Ja, also ein anderes Ding ist Umsetzungsbeauftragte. Also nachdem wir festgestellt haben, dass wir öfter mal Sachen beschlossen haben und dann hat es dann plötzlich keine Sau machen wollen und dann sind die einfach wieder eingeschlafen, das haben wir jetzt erstmal ein bisschen so hingenommen. Aber was man auch haben könnte, wäre Leute, die nicht Sachen erledigen müssten, sondern die den Auftrag haben, den anderen auf die Füße zu treten, die sich vorgenommen haben, was zu machen. Also wenn du in deinem Antrag behauptest, du wirst es dann auch umsetzen, dass dann auch jemand dafür zuständig ist, dir hinterher zu laufen, weil wir halt nun mal keinen Vorstand haben, der sowas macht.
Ja.
Und weil wie üblich halt wieder dieses Problem besteht, wenn niemand einen Hut auf hat, will niemand andere Leute nerven.
Ja.
Ja, also auch so eine Überlegung.
Ja, klar.
Und das Zweikammersystem ist inzwischen auch bei uns in Diskussion oder theoretisch sogar ein Dreikammersystem. Mhm. Also dass wir die ständige Mitgliederversammlung aufbohren und da noch mehr reinmachen.
Mhm.
Und da ein Grund ist ganz banal, witzigerweise etwas, was wir jetzt gerade in manchen Bundesländern einführen, dass wir halt zwei Liquid Feedbacks haben, eines, welches nur Vorschläge erarbeitet und eines, welches tatsächlich Entscheidungen trifft.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich schon das, was wir jetzt haben. Wir haben ein Liquid Feedback, was einfach nur Vorschläge macht und wir haben eines, welches Entscheidungen trifft. Also in Italien würden wir das Liquid Feedback, was nur Vorschläge macht, quasi nachrüsten. Das haben wir nämlich noch gar nicht.
Mhm.
Und da könnten wir halt Leute reinholen, die nicht unbedingt Mitglieder sind oder die nicht keine strenge Mitgliedsformulare ausgefüllt haben oder sowas. Und da könnte man sich einer breiteren Bevölkerung öffnen, dass die da einfach mal ihre Vorschläge reinwerfen können, dass wir irgendwelchen für externen Organisationen Zugänge machen kann.
Das könnte man auch über Proxys machen. Also ich glaube, ja, also kann man drüber nachdenken.
Kann man drüber nachdenken. Ja, das sind eben nur Sachen, die wir gerade so bekakeln.
Ja.
Eine andere Sache. Ja, auch eine andere Erkenntnis. Wir hatten das Gefühl, manchmal, also Liquid Feedback ist nicht immer ideal, um gerechte, also manchmal entstehen Gegenvorschläge, die eigentlich nur dazu da sind, um den Hauptvorschlag irgendwie kaputt zu machen und eigentlich gar nicht wirklich konstruktiv ein Gegenvorschlag sind.
Ja.
Oder noch drastischer vollkommen vom Thema abgehen und einfach was vollkommen anderes erzählen. Ne? Das ist so der kleine Nachteil. Liquid Feedback hat das ja mit Absicht so gemacht, dass es nicht eine Fragestellung gibt, zu der dann die Vorschläge gemacht werden, weil dann hätte man eine Machtposition als der Fragesteller. Aber die Folge daraus ist, dass halt jemand einfach vollkommen off-topic ein Gegen-Ini machen kann. Und besonders die Italiener fallen da gerne drauf rein. Also die sind da nicht so geschult zu sagen, so ey, du machst da gar nicht mit. Also da bin ich halt sehr beeindruckt, dass die deutschen Piraten da ziemlich straight sind. Und bei den italienischen Piraten funktioniert sowas ziemlich gut. Weswegen, also ziemlich schlecht meine ich, weswegen es halt dann schon die Frage stellt, brauchen wir eine virtuelle Versammlungsleitung? Mhm. Ist an der Stelle vielleicht Liquid Feedback zu weit gegangen, zu idealistisch?
Mhm.
Also zum Beispiel die, ich erkläre mal, wie wir uns das halt, wie es im Gespräch ist, die Überlegung wäre, dass eine solche virtuelle Versammlungsleitung eingreifen kann, auch nicht nur bei Liquid Feedback, auch bei Mailinglisten oder in Foren oder in Mumble, dass die eingreifen und sagen, du gehst gerade vom Thema ab oder du benimmst dich gerade unmöglich oder du wendest die falschen Regelwerke an oder du bist in einem falschen Themenbereich.
Das merken die Leute wahrscheinlich schnell. Auch da gibt es dann Gegendruck. Aber ich finde die Idee gut. Das soll ja in Deutschland auch umgesetzt werden. Es soll ja dann, wenn es die ständige Mitgliederversammlung gibt, auch dafür eine Versammlungsleitung gewählt werden. Mhm. Einfach schon allein wegen des Parteiengesetzes, das ja eine Versammlungsleitung vorsieht. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Denn wenn mal was aus dem Ruder läuft, ist es gut, wenn man sich an jemanden wenden kann, der eine verantwortliche Entscheidung trifft, die dann natürlich auch wieder über Schiedsgerichte angegangen werden kann, wenn es nötig ist. Eben. Aber es muss halt da auch eine Verantwortung da sein. Und das ist eben auch einer der Dinge, die ich gelernt habe durch die Piratenpartei, dass eben diesen Aspekt der Verantwortung oder sagen wir besser der Verantwortlichkeit, ja, und dass man eben hinterher dann auch wieder hergehen kann und sagen kann, nee, das war nicht richtig. Das lassen wir jetzt durch ein Schiedsgericht entscheiden. Also diese mehrstufige Verantwortlichkeit, das ist, glaube ich, was eine ganz wichtige Rolle spielt bei Demokratie. Und das ist auch etwas, was in der deutschen Piratenpartei ein bisschen fehlt. Und da gibt es zwar einen Vorstand, aber ich meine, oft ist es so, dass, dass dieser Aspekt der Verantwortung da nicht aufkreuzt, sondern da wird eben irgendwas gemacht oder eben auch unterlassen. Oft sind
Unterlassungen sind das Entscheidende.
Wir machen gar nichts. Ne? Das geht aber nicht.
Rein verwaltend.
Also die sind eben auch verantwortlich und die müssen halt dann auch Verantwortung übernehmen und nicht so eine Verantwortungsdiffusion machen, dass sie dann sagen, da müssen wir erstmal einen Lime-Survey machen und dann gucken wir mal. Und was beim Lime-Survey rausgekommen ist, da halten wir uns dann dran. Nee, also da müssen manche Entscheidungen, operative Entscheidungen auch mit Mut gefasst werden und auch mit der Gefahr, dass dann hinterher andere sagen, so war er nicht und dass dann vielleicht mal einer zurücktreten muss. Ne? Weil er eben nicht richtig gehandelt hat. Aber erstmal muss jemand Verantwortung auch haben, damit er sie auch übernehmen kann. Wenn das immer nur diffundiert, dann braucht keiner zurückzutreten, aber dann gibt es auch kein wirklich gutes operatives Geschäft.
Ja? Ja.
Weil man nicht alles durch ein Plenum regeln kann.
Ja, wobei wir halt durch dieses dauernde Plenum eigentlich wahnsinnig verblüffend flexibel sind. Ja, wir können unsere Redaktionsarbeit als einen Sonderbereich des Liquids machen und wer Zeit hat, macht mit und wer nicht Zeit hat, der ist da halt eben nicht dabei. Es gibt einfach Themenbereiche, die genauso langfristig operieren wie in Deutschland, die programmatischen Themenbereiche, und es gibt halt operative Themenbereiche, die kannst du dich anmelden oder es sein lassen, und in operativen Bereichen, da ist sogar in Diskussion, ob man da eine Zwangsdelegation haben will. Das ist sogar in der Überlegung.
Da gibt es viele Dinge, die man überlegen kann. Das ist ja gerade das Schöne. Das finde ich ja auch gut.
Und dass dort halt die zügigen Entscheidungen getroffen werden. Was diese Versammlungsleitung noch betrifft, da haben wir uns auch Überlegungen gemacht. Demokratie ist ja was sehr, sehr Subtiles. Also wenn du jemanden hast, der Chef ist, dann musst du das manchmal nicht so ganz ausfeilen. Aber wir haben uns überlegt, sogar rhetorische Tricks in Regelwerken festzunageln und zu verbieten, gewisser Art. Also etwas, was uns sehr öfter aus der Bahn geworfen hat, weil es gute Leute in guter Absicht benutzt haben, ist Strawman-Argumente. Ja. Kennst du die? Strawman?
Ja,
also wenn eine Initiative eine ganz bestimmte Sache vorträgt, und der Gegner war zu faul, sich das vollkommen durchzulesen, meint es gar nicht mal so böse, aber irgendwie schießt er voll dagegen und behauptet irgendwelche Sachen, die gar nicht stimmen. Und die gar nicht so drin stehen in der Gegner-Linie. Und dann ist er einfach nicht wirklich bereit, das zu korrigieren. Und nutzt einfach seine Popularität aus, um das auszusitzen oder so. Solche Sachen können so passieren.
Das Strohmann-Argument ist, dass ich hier irgendwelche Positionen ins Spiel bringen, die vielleicht gar nicht bestehen. Also das haben wir ja gesehen bei der Diskussion im Liquid Feedback da, oder Liquid Democracy auch ganz allgemein, dass dann irgendwie immer gesagt wurde, ja, aber da gibt es doch den, der hier nicht offen abstimmen kann, weil sein Arbeitgeber und solche Sachen. Und das ist halt ein typischer Strohmann, denn als man dann so eine Umfrage gemacht hat per Lime-Survey, wer denn da Schwierigkeiten hätte, hat sich niemand gemeldet. Wo das ja nun wirklich anonym war. Und wow. Das sind halt so Dinge, wo man dann auch denkt, weil, was sind das für Argumentationen? Aber solche Sachen wurden halt immer aufgebaut. Ne? Oder ja. Es wurde gesagt, ja, aber meine Oma kann das ja nicht bedienen und so. Ne?
Ja, und manchmal kann man das relativ objektiv eigentlich erkennen. Ja. Und da wäre es halt schön, wenn es jemand eingreifen kann, bevor das einfach so diese so läuft und sich das dann auch noch so einbürgert, dass das funktioniert.
Ja,
ne?
Ja.
Also.
Ja, genau. Ja, du hast ja da auch diese schöne Fahne mitgebracht. Da steht Partito Pirata drauf und dann steht drunter Democrazia, Transparenza und Diritti Civili, genau.
Ja, klingt das, bekannt, nicht wahr? Ja, da war ich ganz verblüfft, dass die italienischen Piraten haben sich dann doch entschieden, genau die drei Themen zu nehmen, die auch die deutschen Piraten hatten. Ja, sie hätten sich ja noch...
Transparenz und Bürgerrechte, ja, oder Menschenrechte. Ja,
nee, Bürgerrechte, die Diritti Civili sind ja,
ja
eher die...
Ja, wir haben ja uns überlegt, dass man jetzt inzwischen Menschenrechte und nicht Bürgerrechte sagen sollte.
Ja.
Aber der Spruch, Demokratie, Transparenz und Bürgerrechte, das ist ja ein Spruch, den wir uns in der Crew Guybrush Threepwood, also Inge Hoffmann und ich, ausgedacht hatten. Und wir saßen da ja und wollten ein zusätzliches Wahlplakat machen, wo wir einfach nur mal die Punkte draufschreiben, die uns wichtig sind, und diese drei. Und das haben wir uns da ja überlegt. Und jetzt haben es sogar die italienischen Piraten. Ah, ich sehe weiter Gewinke da draußen. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Na gut.
Wenn wir davon ausgehen, dass um 16 Uhr hier eine Pause ist. Und ich mache ja um 16.30 Uhr schon den nächsten Podcast. Von daher, was ist noch wichtig? Was dürfen wir auf keinen Fall vergessen? Sozusagen als Schlusswort.
Ja, das hatte ich auch. Ach nee, ich bin so weitgehend durch.
Weitgehend durch.
Ne?
Ja. Vielleicht nochmal so eine persönliche Frage dann. Du bist da ja auch sehr aktiv. Da du ja jetzt aber auch in Deutschland aktiv bist, ist das nicht ein Problem vielleicht für einige in Italien?
Ja, natürlich. Also ich war, manche bin ich zu auffällig, zu viel präsent, dass die Medien immer wieder nach mir fragen und so. Das hat dann auch Phasen gegeben, in denen ich dann halt eben mich zurückziehen musste, weil sie einfach mal wieder selber klarkommen mussten und so. Und sie haben mit der Zeit, ich hab das Gefühl, jetzt so langsam haben auch die Leute, die mich kritisiert haben, das Vertrauen ergriffen, dass ich es trotzdem gut gemeint habe. Es gab da natürlich auch Paranoiker, die meinten, ich komme daher, um die italienische Piratenpartei zu fernzusteuern und der Chef zu sein und was weiß ich was. Und so.
Angela Merkel.
Ja, genau. Und da war es halt irgendwie unpraktisch, dass ich immer derjenige bin, der den weiteren Blickwinkel hat. Ich sehe halt, wie alles in der Deutschen Piratenpartei schon so gelaufen ist, wie wir schon Erfahrungen gemacht haben. Und dann, kommen die mit ihren naiven Vorschlägen und ich komme daher und sage ihnen, warum es so und so und so nicht geht, weil so und so und so passiert dann.
Ja.
So. Und das war ihnen halt manchmal dann doch zu einfach, wenn einer ihnen einfach sagt, wie es nicht geht. Und dann müssen sie halt manche Sachen doch ausprobieren. Klar.
Wen muss man denn außer dir noch so kennen? Oder wem müsste man folgen auf Twitter? Oder wer sind da sonst so die wichtigen Personen?
Boah, da müsste ich jetzt ganz viele nennen oder ganz wenig. Weil wüsste ich jetzt niemanden wirklich anzufangen. Mhm. Wir haben ein paar, also auf Twitter ist es sowieso, wir sind zum Glück nicht so wahnsinnig aktiv auf Twitter. Da bin ich eigentlich ganz froh drum, nicht damit das dann auch so ausartet wie in Deutschland. Da haben wir halt einen Partito Pirata als Account, der unsere Sachen so rausbläst, was wir so, was uns über den Weg läuft.
Mhm.
Und sonst vereinzelt gibt es Leute, die da noch machen. Wir haben in Rom eine etwas aktivere Gruppe, die sich konsolidiert hat durch den römischen Wahlkampf.
Mhm.
Und der römische Wahlkampf hat uns da auch dauerhafte Netzwerke, Vernetzung gebracht in der italienischen Politikszene. Mhm. Die italienische Politikszene funktioniert ziemlich anders. Da ist es, müssen kleine Formationen viel mehr miteinander kooperieren, sonst haben sie gar keine Chance, auf den Wahlzetteln zu sein. Und deshalb war das sehr nützlich, dass wir da reingekommen sind. Witzigerweise, wir waren jetzt in den letzten Jahren dann ein bisschen so in Schockstarre und sind ein bisschen rausgerutscht aus der Sache. Also nachdem in Rom nicht so wirklich gut geklappt hat und dann waren wir halt erstmal irgendwie ein bisschen still und haben uns für die EU ein bisschen zurückgelehnt, weil wir dachten, das schaffen wir eh niemals, auf keinen Fall, die ganzen Unterschriften zu sammeln. Haben wir überhaupt keine Chance. Und dann sind unsere Alliierten, unsere Koalitionspartner auf uns zugekommen und haben gesagt, Leute, wir brauchen ein netzpolitisches Programm, wollt ihr nicht bei uns mitmachen?
Ja, ist doch schön.
Ja, da dachte ich mir, hoppla. Offensichtlich hat sich da eine Investition gelohnt. Unsere Aktivitäten sind nicht umsonst. Wir werden als die politische Kraft gesehen, die sich für netzpolitische Themen auskennt und so weiter. Und auch was verbesserte Demokratie betrifft. Es gibt ja immer wieder Interesse an Liquid Democracy, immer wieder Interesse an unserer Arbeitsweise. Italien ist ja das einzige Land mit vier Parteien, die mit Liquid Democracy rumspielen, also nicht nur wir. Und es gibt ein Projekt, Tu Parlamento, welches Liquid Democracy mit normalen Bürgern macht und die Resultate an Parlamentarier im Parlament einreicht. Also Sachen, von denen wir träumen.
Ja, das ist doch auch...
Also solche Sachen passieren auch, muss man sagen.
Wer experimentiert noch mit Liquid Democracy, wo du gerade...
Da gibt es kleinere Gruppierungen, die nennen sich Alba... Fare und Moment, wer noch? Die von Giulietto Chiesa, die heißt nochmal Alternativa, leider heißt die Alternativa irgendwie so ähnlich wie Alternative für Deutschland, aber ist überhaupt nicht so politisch, sondern ist vollkommen okay politisch. Und es gibt eine Aussteigerformierung vom Cinque Stelle, die nennt sich Democrazia in Movimento und sogar der Partito Democratico hat an bestimmten Stellen damit rumexperimentiert. Und dem verdanken wir auch, dass wir in die Besprechung an die EU geladen wurden. Vor einigen Monaten wo ist ja Jens zur EU gegangen und hat da über Liquid Feedback referiert.
Ja.
Und das war auf Einladung, das lief über diese Tu Parlamento-Schiene über diese Partito Democratico. Und witzigerweise lief das über den Mann, der jetzt in Italien der Premier ist, Matteo Renzi.
Ah, ja.
Der war zu dem Zeitpunkt noch irgendwie in einer Oppositionsrolle gegen Bersani.
Mhm.
Und hat halt sich in allen Bereichen interessiert, die heiß und neu sind und hat sich mit Liquid Democracy beschäftigt. Also leider ist es jetzt nicht an der Regierung tatsächlich da, aber stell dir mal vor, wir haben in Italien einen Mann an der Regierung, der davon schon gehört hat und das prinzipiell cool findet.
Ja,
das soll doch was heißen.
Ja, also sehr interessant, sich mit Italien zu beschäftigen. Wir müssen das dann nochmal machen bei Gelegenheit. Also erstmal schon mal vielen Dank. Und bleib am Ball.
Ich sage noch was Abschließendes, nämlich wir sind indirekt jetzt tatsächlich an der EU-Wahl dabei.
Aha.
Nämlich haben wir uns entschlossen, in Mehrheit die Lista Tsipras zu unterstützen. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss, typisch für Italien, Zusammenschluss aller linksalternativen Bewegungen. Die haben eine gemeinsame Liste gemacht, diesmal unter Führung des griechischen, dieser griechischen Bewegung, die in Griechenland so erfolgreich gewesen ist, vom Herrn Tsipras und die linken Bewegung in Griechenland. Nach diesem Prinzip haben sie auch in Italien etwas gemacht. Und da haben wir einen Kandidaten aus der Liste, der ist erst kürzlich den Piraten beigetreten. Also er ist nicht so richtig unser Kandidat, weil wir ihn ja nicht gewählt haben. Aber es ist halt nett, dass er halt wirklich so sehr Pirat sein will, dass er auch tatsächlich beigetreten ist zur Partei. Und unser ex-ehemaliger Koalitionsbürgermeisterkandidat ist auch Kandidat in der EU-Liste.
Mhm.
Und der ist halt auch parteiaffin, piratenaffin. Der ist nicht kein Mitglied, aber er hat lang und genug von uns, von Demokratie Liquida, gehört. Wir hatten da ein Experiment laufen, konnten das dann nicht ordentlich umsetzen, aber er kennt das. Das sind also zwei Kandidaten, wenn sie in Europa ankommen, die offen wären für ein Euro-Liquid, also für eine europäische Form von Liquid Democracy. Also da könnte sich wieder was bewegen. Julia Reda ist da auch sehr interessiert daran, dass wir da was auf die Beine stellen. Also wir werden dieses Projekt wieder ankurbeln und werden mal sehen, dass wir da eine Plattform schaffen.
Super. Ja, also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, thanks a lot for having me. Genau, okay. Dass du mich gehabt hast.
Ja. Gut, also tschüss.
Ciao.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Clubbordercast.